Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheit und nochmal guten Morgen, willkommen. Angst macht vorsichtig, gerade in Zeiten von Corona. Wir halten Abstand zu unseren Mitmenschen. Wir schränken auch die Zahl unserer Kontakte ein. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite empfinden viele die aktuelle Situation auch als sehr belastend. Viele Menschen fürchten, krank zu werden. Sie sorgen sich um Verwandte oder um gute Freunde. Sie sorgen sich um ihre berufliche Zukunft, befürchten finanzielle Engpässe. Gute Rezepte gegen die Angst sind gefragt, damit die Angst nicht lähmend wird. Wie umgehen mit Angst in Zeiten von Corona? Darüber sprechen wir heute gerne mit Ihnen. Wenn Sie über eigene Erfahrungen berichten mögen oder Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer unseres Hörertelefons. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal nennen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unsere Expertin im Studio vor. Vorher noch ein Überblick über die weiteren Themen dieser Stunde. Um 10.35 Uhr haben wir noch zwei aktuelle Corona-Themen für Sie vorbereitet. Auch junge Menschen können schwer erkranken. Wie kommt das eigentlich? Und wie funktionieren und was leisten aktuelle Schnelltests? Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Frau Professor Franziska Geiser. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Schönen guten Morgen und vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ja, guten Morgen, Herr Winkelheide.
Angst, denkt man immer, ist furchtbar belastend, aber Angst hat auch positive Seiten.
Ja, genau. Angst ist ja, hat ja viele Abstufungen. Und wenn wir von Angst reden, dann reden wir nicht nur von Panik, von ganz heftiger Angst, sondern wir reden auch von Stufen wie Vorsicht zum Beispiel oder Sorge. Und Sorge um andere und um uns selbst zu haben, ist ja erstmal was sehr Sinnvolles, allgemein, aber natürlich auch besonders in diesen Zeiten.
Aber ist auch was, sag ich mal, vollkommen Normales und Alltägliches. Wir rennen ja nicht aus dem Haus raus, über die Straße rüber, ohne vorher zu gucken.
Genau. Also wir haben ein Angstsystem in unserem Körper, in unserer Psyche und im Körper. Und das ist unglaublich effektiv. Das hindert uns daran, uns in gefährliche Situationen zu begeben, indem es einfach ein Signalsystem ist. Der Körper, der Kopf beurteilt schon Gefahrensituationen, bevor die überhaupt eintreten. Und dann gibt es wie so ein Ampelsystem, ne? Vorsicht wäre wie wenn es ein bisschen gelb wird, Achtung, und dann springen wir zum Beispiel nicht auf die Straße und dann kann das anfangen zu blinken und dann wird es rot, wenn wir richtig heftige Angst haben. Und das schützt uns vor allen möglichen Gefahren und damit ist das sehr, sehr sinnvoll.
Dieses Angstsystem, wird das eigentlich auch ständig umprogrammiert, sage ich mal, weil das ist ja jetzt eine vollkommen neue Situation mit dem Coronavirus und wir müssen Dinge machen, für die wir Menschen eigentlich überhaupt nicht gemacht sind. Also zum Beispiel Distanz halten.
Ja.
Und man will doch eigentlich was anderes. Also man will Leute begrüßen und denen die Hand geben als Zeichen, hey, schön, dass du da bist.
Ja.
Also und das geht halt nicht mehr.
Die Frage war, ob wir das Angstsystem verändern können.
Ja.
Ja und nein. Also zum einen ist das ein Programm, was biologisch ist und was sehr fest in uns sitzt. Und was ganz grundlegende Reaktionen hat, zum Beispiel, dass wir eine Schreckreaktion kriegen, wenn wir Angst haben, dass wir aufgeregter sind. Und das macht Sinn, damit wir reagieren können. Die andere Seite ist aber auch, dass wir über unsere Gedanken, über das, was wir tun und wie wir denken, auch unsere Angst beeinflussen können. Wir können uns zum Beispiel informieren und je nachdem auch, an welcher Stelle wir uns informieren und mit welchen Menschen wir drüber reden, können wir uns ja auch beruhigen. Insofern ist das Angstsystem durchaus beeinflussbar.
Welche Rolle spielt die Vernunft sozusagen, das klare Nachdenken zu sagen, ja, ich war jetzt einkaufen, jetzt sollte ich mir wirklich mal die Hände waschen?
Genau. Also es ist wichtig, dass wir die Vernunft mit einschalten können, gerade bei Dingen, die jetzt nicht so selbstverständlich sind. Also Angst würde ja normalerweise zu Vermeidung von Situationen führen. Das heißt, wir würden versuchen, uns von Dingen fernzuhalten. Jetzt ist das bei Corona nicht so einfach, weil das nicht das Loch in der Straße ist, wo wir außen rum gehen können, sondern wir müssen erst mal lernen, was denn hier möglicherweise potenziell gefährlich ist. Und dann ist es ja auch noch so, dass wir bei Corona vor allem für andere Dinge tun. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt an dieser Situation. Denn
wie meinen Sie das?
Ich wasche die Hände für mich selbst. Aber möglicherweise Möglicherweise ist die Gefahr für mich, wenn ich erkranken würde, gar nicht so besonders groß. Wir wissen, dass die meisten Menschen gar keine Symptome bekommen oder vielleicht nicht so schwer erkranken. Aber es gibt viele Menschen in dieser Gesellschaft, die besonders gefährdet sind. Und was wir unbedingt und gemeinsam verhindern wollen, ist, dass so viele Menschen gleichzeitig krank werden, dass die, die es dann wirklich brauchen, dass die dann nicht mehr versorgt werden könnten. Das wollen wir verhindern. Deswegen waschen wir die Hände nicht nur für uns selbst, wir waschen sie auch für die anderen.
Mhm. Eine Situation finde ich auch noch relativ schwierig, dass das eigentlich ein relativ abstraktes Phänomen ist im Moment. Also man geht raus, die Sonne scheint, es ist kalt, aber wunderbar, ein schöner Tag. Und irgendwie ist trotzdem Corona im Kopf, aber man sieht es ja nicht.
Genau. Also es wirkt eigentlich alles relativ normal, außer dass wir uns anders verhalten. Also woran wir merken, dass es anders ist, sind eigentlich nur die Vorsichtsmaßnahmen bisher. Bisher haben wir kaum Verwandte, die erkrankt sind oder Freunde. Es gibt noch wenig Bilder. In den Krankenhäusern gibt es auch noch gar nicht so viel Corona-Kranke. Das heißt, wir bereiten uns vor und da schalten wir die Vernunft ein. Wir handeln nämlich ganz klug. Aber das ist schwer manchmal, sich daran zu erinnern, warum wir das tun. Und es ist dann manchmal auch schwer, nicht zu verdrängen, dass es eine Situation gibt. Also wir neigen dazu, wenn wir auf die Straße gehen, erstmal zu denken, wirkt ja alles ganz normal. Mhm.
Aber viele Sachen, die wir mitbekommen, sind ja erstmal nur medial vermittelt. Also Bilder aus Italien, aus Spanien, die furchtbar sind.
Ja.
Wo man dann ja den Schritt macht, nee, so soll es hier nicht werden.
Genau. Und da muss man auch wieder unterscheiden zwischen dem, wo wir sagen, wir haben Sorge um andere. Wir wollen dafür sorgen. Also wir haben erstmal Mitgefühl mit den Menschen in anderen Ländern. Und das ist ein ganz wichtiges Gefühl, was wir haben. Und wir haben Sorge und wollen dafür sorgen, dass es bei uns nicht so kommt. Dann gibt es aber auch Menschen, die natürlich bei denen die Sorge so umschlägt, dass sie sehr, sehr viel Angst bekommen. Es sind oft Menschen, die sowieso schon eher ängstlich sind oder Menschen, die sich oft Angst, also Sorge um ihre eigene Gesundheit machen. Für die ist die Situation besonders schwierig, weil es so schwer abzuschätzen ist im Moment und so wenig sichere Vorhersagen und sicheren Schutz gibt.
Ja, sicher ist ja gar nichts. Also viele Entscheidungen werden ja jetzt im laufenden Prozess von der Politik getroffen.
Ja.
Naja, muss man sich dann darauf einstellen.
Ja, es gibt Dinge, die sehr wahrscheinlich sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt mehr Menschen erkranken werden, infiziert sein werden und erkranken werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Gesundheitssystem gefordert wird. Wie stark es gefordert wird und wie stark wir an unsere Grenzen kommen, das wissen wir nicht. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, Wirkung haben. Das heißt, es ist absolut sinnvoll, sie durchzuführen. Wie stark sie wirken werden und wie lange wir sie brauchen werden, das können wir auch noch nicht sagen.
00800 44 64 44 64. Diese Nummer hat eine Hörerin gewählt, Lara aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Bitte sehr.
Mich würde interessieren, was Sie empfehlen, wie man mit Kindern umgeht, speziell mit Kita-Kindern. Also weil die kriegen ja mit, dass die Stimmung angespannt ist überall. Also nicht nur, dass sie nicht mehr in die Kita können und nur noch vielleicht eine Freundin oder so treffen, wenn man so eine Isolationsgruppe bildet. Aber sie kriegen ja auch mit, dass die Eltern angespannt sind, auch wenn sie das jetzt vielleicht intellektuell noch nicht verstehen, was da abgeht. Aber
ja.
Genau, wie man da mit dieser subtilen Sorge von Kindern umgeht.
Darf ich zurückfragen, ob Sie selber Kontakt mit Kindern haben, eigene oder als Erzieherin?
Ich habe ein 4-jähriges Kind, genau.
Ja, und was fragt Ihr Kind?
Zum Beispiel so Sachen, ob wir in den Sommerurlaub fahren dürfen oder warum sie die Oma nicht besuchen darf.
Genau.
Also solche Sachen, so ganz einfach zu beantwortende Sachen, aber man merkt, dass es sehr arbeitet in dem Kind.
Ja, genau. Also ich finde es wichtig, den Kindern ihre Fragen zu lassen, dass sie gucken, was genau fragt das Kind. Und meistens geht es um Dinge, die unmittelbar erleben. Also warum darf ich nicht mehr oder warum soll ich nicht mehr in die Kita gehen, wie Sie schon gesagt haben. Warum kann ich andere Menschen nicht mehr besuchen? Und dann sollten wir Kind angemessen, das heißt in der Sprache des Kindes bleiben, aber schon auch bei der Wahrheit. Und wichtig ist für das Kind, dass es spürt, während sie antworten, dass sie das auch so meinen. Also wenn sie sowas sagen können wie, Kinder mit 4 oder 5 haben ja meistens schon Erfahrung mit Krankheit gehabt und auch, dass man sich anstecken kann, dass wir eben dass es eben im Moment eine Krankheit gibt, die ist wie viele andere Krankheiten. Da kann man sich anstecken und wir versuchen im Moment zu vermeiden, dass sich viele Menschen anstecken. Denn wenn viele Menschen sich anstecken, das wäre nicht so gut. Man kann auch sagen, dann müssten die ins Krankenhaus und das wollen wir verhindern. Und deswegen wollen wir die Oma nicht besuchen, damit die das möglicherweise, damit die geschützt ist und das nicht bekommen kann. Und gleichzeitig aber auch sagen, noch Fragen? Gibt es noch andere Fragen, die du hast? Gibt es Dinge, die du nicht gut verstehst? Und gut ist dabei natürlich auch ein bisschen zu kuscheln, also dem Kind gleichzeitig ein Gefühl zu geben von im Grunde ist alles in Ordnung, wir sind zusammen, es wird auch weitergehen.
Und natürlich die Variante mit den Großeltern zumindest telefonieren, skypen, Videokonferenz.
Sowas. Absolut. Also das ist auch eine Möglichkeit, die wir jetzt immer mehr nutzen und wo wir alle was lernen können. Wenn jemand den Großeltern das so einrichten kann, dass die dann auch auf Skype gehen oder auf andere Videoformate, dann ist das jetzt eine ganz gute Möglichkeit, dass man das auch häufiger tut.
Hm. Aber ich meine, das ist ja richtig, auch gerade für Kinder verändert sich ja eine ganze Menge. Es ist ja nicht nur die Kita zu, die Spielplätze sind zu, Eisdielen haben zu, Schwimmbad ist zu, eigentlich alles, was richtig Spaß macht.
Ja, und das kann man den Kindern sagen, es ist vorübergehend. Wir wissen im Moment nicht, wie lange wir das brauchen, aber es wird wieder anders werden. Ne? Und das kennen Kinder auch, dass Dinge vorübergehend anders sind. Und wir halten jetzt zusammen, dass man es auch als positive Maßnahme macht und sagt, weißt du, wir versuchen jetzt ganz doll alle zusammen dafür zu sorgen, dass nicht so viele Menschen krank werden. Und vielleicht gibt man dem Kind was zu malen und sagt, lass uns mal gemeinsam malen, wie wir das machen. Mit dem Kind alleine zum Beispiel in den Wald zu gehen und zu sagen, wir nutzen das jetzt, um ganz tolle Sachen im Wald neu zu entdecken. Das gibt Kindern die Sicherheit, dass das Leben weitergeht und dass es ein bewältigbares Problem ist.
Viele Kitas machen das auch so, dass sie jeden Tag Bastelanleitungen schicken. Eine ganz tolle Idee, finde ich.
Ja, wenn Eltern die Zeit haben, man muss noch mal, also vielleicht das Problem mit ansprechen, dass Eltern, die im Homeoffice sind.
Ja. Wie halten Sie es, Lara aus Berlin?
Also mein Mann und ich sind beide im Homeoffice und versuchen uns das irgendwie reinzuteilen und hoffen immer, dass unsere maximal 30% Leistungsfähigkeit auf Arbeit ausreichen. Aber es geht einfach nicht anders mit kleinem Kind zu Hause. Mhm. Also die Konzentrationsspanne ist nicht groß genug, dass da irgendwie Selbstbeschäftigung möglich ist und sich abwechseln geht. Aber es ist halt trotzdem, es ist immer laut und wuselig und
Laut, wuselig, man kann sich schwer konzentrieren, aber vielleicht sollen wir auch sagen, Krisenzeiten sind auch Zeiten der Improvisation, da geht nichts 100% gut, oder?
Das stimmt auf jeden Fall und unsere ArbeitgeberInnen sind da auch super top 1A, das heißt, da haben wir auch tatsächlich keine Probleme. Es gibt ja auch das tatsächlich, dass es da schwierig ist mit den ArbeitgeberInnen.
Lara aus Berlin, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Frau Geiser, wie viel Improvisation ist notwendig, auch um mit der Angst umzugehen? Und Ängsten umzugehen.
Ja, Ängste und Improvisation sind jetzt zwei Dinge, die erstmal relativ gegensätzlich sind.
Genau, deswegen frage ich es.
Denn wenn wir Angst haben, dann suchen wir eigentlich Sicherheit. Und in dieser Phase im Moment ist ja das Problem, dass es zwar schon Sicherheiten gibt, also eine Sicherheit ist, wir werden diese Krise überwinden. Da können wir sicher sein. Wir wissen nur nicht, wie lange es dauern wird und welche Maßnahmen wir brauchen.
Aber genau das macht ja viele unsicher. Wir wissen nicht, wie lange es dauert.
Genau. Das ist so. Deswegen bleibt die Angst ja auch vorhanden. Und dann ist eine Maßnahme, sich zu informieren, aber an den richtigen Stellen zu informieren. Wenn ich Angst habe und mich dann ständig mit den gleichen Themen beschäftige und ständig noch und noch und noch mehr Informationen suche, um mich zu beruhigen, dann hilft das ab einem bestimmten Stadium nicht mehr. Das heißt, es ist dann auch gut zu überlegen, was kann ich für andere Dinge machen, die mir jetzt helfen, über die Unsicherheit hinwegzukommen.
00 844 64 44 64, das ist die Nummer unseres Hörertelefons. Gewählt hat sie auch Norbert Nofka aus Mittelfranken. Schönen guten Tag, Herr Nofka.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Sie stören sich an einem Begriff, der jetzt immer die Runde macht, soziale Distanz.
Richtig, genau. Also ich verfolge natürlich auch die Kommunikation in den letzten Tagen und es wurde ein Begriff immer fast inflationär verwendet, nämlich soziale Distanzierung. Und ich vermute mal, das geht auf die 1:1 Übersetzung des Wortes Social Distancing hin, was man so im Deutschen, glaube ich, doch mit einer anderen Färbung irgendwie verbindet. Und von dem her plädiere ich dafür, für den Begriff räumliche Distanzierung zu verwenden oder noch besser körperliche Distanzierung, denn da weiß man ganz genau, was damit gemeint ist. Denn ja, soziale Distanzierung, ich glaube, dass genau das brauchen wir eben gerade nicht zurzeit.
Ja, genau, Sie haben völlig recht. Das ist ja auch gestern schon im Rahmen von der Literaturwissenschaft angesprochen worden, dass Social Distancing auf Englisch bedeutet Social eher sowas wie Geselligkeit oder gesellschaftlich. Und auf Deutsch bedeutet das aber mehr, da geht es um Verbindung. Und eigentlich ist es ja ein Abstand, der uns verbindet in dem Sinne, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Deswegen plädieren auch wir in der psychosomatischen Medizin dafür, den Begriff Abstand verbindet zu benutzen oder zu sagen, wir halten achtsam Abstand, sodass wir betonen, dass das ein verantwortliches und verbindendes Element hat und eben nicht ein etwas, was uns voneinander im Sinne der Gemeinschaft trennt.
Wunderbar, genau diese Definition gefällt mir sehr gut und das hilft auch Ängsten vorzubeugen im Sinne von, bin ich jetzt aussätzig, werde ich jetzt abgesondert in irgendeiner Form, was ja das Wort soziale Distanzierung auch mit sich bringt.
Genau. Also es ist gut, wenn wir Augenkontakt aufnehmen, ne? Also manche legen die Hände aneinander und neigen sich und nicken sich ein bisschen zu, ein freundliches Lächeln. Also ich glaube, dass wir im Moment, mein Eindruck war, als wir gestern mit Abstand und nur zu zweit spazieren gegangen sind, dass Menschen sich auch mehr grüßen im Moment. Also dass wir mehr Verbindung trotz dieses Abstandes oder vielleicht auch deswegen immer so ein bisschen entschuldigendes Lächeln, wenn man Abstand voneinander hält. Und ich glaube, dass das sehr gut ist.
Das ist genau auch meine Wahrnehmung. Man grüßt sich, man nimmt sich tatsächlich bewusst wahr und wer ist auf der Straße, wer spaziert und tatsächlich, das mit dem Grüßen habe ich auch festgestellt. Finde ich sehr gut
Ja.
übrigens.
Das heißt, es geht nicht darum, dass ich Angst vor dir habe und deswegen wegbleibe von dir, sondern es geht darum, dass ich mich mit dir verbunden fühle, darin, dass wir beide im Moment Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen.
Ja.
Herr Nofka, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und ja, kommen Sie gut durch die Zeit. Wir haben noch viele Anrufe, Mails bekommen. Eine Hörerin aus Bremen berichtet, sie lebt allein, kommt auch gut klar und sie hat eine Putzhilfe und die sagt, sie ist natürlich auch angewiesen auf das Geld und käme eigentlich einmal die Woche. Und sie macht sich Sorgen, würde sie diese Frau gefährden, wenn sie sie zu sich kommen ließe. Nun hat die Hörerin nicht ihr eigenes Alter dabei gesagt. Das wäre natürlich ein wichtiger Faktor, ne?
Ja, also ich bin ja keine Virologin, deswegen spreche ich eher über den Aspekt der Angst als jetzt über die Maßnahmen. Aber die Maßnahmen kennen wir ja alle. Wir wissen alle, dass es hilfreich ist, Abstand zu halten. Und das gilt natürlich dann auch im häuslichen Umfeld, wenn jemand von außerhalb ins Haus kommt. Dann ist das keine Hausgemeinschaft, wo wir sagen, da ist es okay, sondern da ist dann die Maßgabe, wirklich die Abstandsregelungen von 2 Meter Abstand wirklich einzuhalten. Und ich denke, wenn es jetzt aber darum geht, dass man sich zum Beispiel in verschiedenen Zimmern aufhält, dann kann das, gerade wenn jemand auch die Hilfe braucht, natürlich sinnvoll sein. Also wir haben ja nicht nur Angst davor, uns anzustecken oder andere anzustecken. Wir haben ja auch Angst davor, zum Beispiel zu vereinsamen oder finanziell nicht mehr gut gestellt zu sein oder dass unsere Gesundheit in anderer Hinsicht vielleicht nicht gut versorgt sei. Und da müssen wir ja gucken, dass das Leben mit Schutzmaßnahmen in dieser Hinsicht auch weitergeht. Insofern
also, dass dann nicht zu viele Menschen wegen Corona leiden.
Nicht, genau, dass man dass nicht das Leiden statt an Corona dann wegen Corona überhand nimmt. Ich glaube, da müssen wir einen guten Ausgleich machen. Das heißt, die Sorge, könnte ich jemanden anstecken, halte ich für sinnvoll, weil sie hilft uns, darüber nachzudenken, über die verschiedenen Situationen. Und dann kann ich immer nur dafür plädieren, dass wir an die richtigen Stellen nachlesen, also zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut oder bei den Städten oder bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo man sinnvolle Informationen bekommt. Und wenn wir dann alle Maßnahmen einhalten, dann gibt es auch keinen Grund, uns übermäßig zu sorgen.
Herr Heeg aus Frankfurt hat noch eine ganz interessante Anmerkung gemacht. Er sagt, an vielen Stellen müssen Menschen ja noch zusammenkommen. Und er gibt als Beispiel eben Handwerker, Erntehelfer. Und er regt an, dass eben Anleitungen entwickelt werden, Empfehlungen, wie Menschen gut zusammenarbeiten können, ohne Angst zu haben und ohne sich zu gefährden.
Ja, auch wieder das gleiche Thema. Ich würde jetzt mir nicht anmaßen wollen, Als Wissenschaftlerin hält man sich an seine Leisten und das, was man selber kann, andere Anleitungen oder solche Anleitungen zu entwickeln. Ich kann nur sagen, wenn die Angst da ist, dann ist das erstmal ein sinnvolles Gefühl in dieser Situation. Muss ich mich nah mit jemandem beschäftigen? Auch ein Zahnarzt muss nah an seinen Patienten, ein Arzt muss nah an seinen Patienten. Und welche Möglichkeiten gibt es in diesem Rahmen, sich zu schützen und da gegebenenfalls sich dann auch zum Beispiel mit den Telefonen bei der Stadt, den Informationstelefonen gezielt anzurufen und zu sagen, ich habe genau diese Situation, was soll ich da tun?
Ein Hörer aus Hamburg hat uns gemailt und geschrieben, es gibt auch begründete Ängste, die uns schützen. Und er verweist auf das Beispiel einer Apotheke, wo eben Plexiglasscheiben errichtet worden sind auf dem Verkaufstresen, was eben zuweilen dann auch Kunden irritiert und verängstigt. Aber trotzdem ist es ja eine sinnvolle Maßnahme.
Es ist eine sinnvolle Maßnahme. Und die irritiert sind, sind oft die, die eher dazu neigen, Ängste zu verdrängen. Das ist natürlich auch eine Strategie, die wir haben. Dass wenn wir eine Angst haben, Angst ist immer unangenehm, dann kann es sein, dass ich versuche, die Angst zu verdrängen und so zu tun, als sei keine Gefahrensituation da. Das ist ungünstig, weil es dazu führt, dass ich dann mich unverantwortlich verhalte. Man denke an so Dinge wie Corona-Partys zum Beispiel oder Menschen, die immer noch weiter nah zusammenstehen in Gruppen, obwohl das jetzt tatsächlich nicht mehr sinnvoll ist.
Zu Gast im Studio ist Frau Professor Franziska Geiser vom Universitätsklinikum in Bonn. Und Sie können ihr weiterhin gerne Fragen stellen. 00 844 64 44 64, das ist die Nummer des Hörertelefons. Und Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wir haben jetzt noch zwei aktuelle Corona-Themen für Sie vorbereitet. Zum einen, auch junge Menschen können schwer erkranken. Wie kommt das? Und wie funktionieren und was leisten aktuelle Schnelltests? Ältere Menschen und Menschen mit einer Vorerkrankung sind besonders gefährdet, dass eine Corona-Infektion schwerer verläuft, heißt es immer. Aus Italien und Spanien kommen immer Meldungen, dass auch junge Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wie kann das sein? Fallen ungewöhnlich junge Patienten einfach mehr auf, weil sie nicht in die simple Gleichung passen wollen, jung gleich leichter Krankheitsverlauf? Professor Jonas Schmidt-Schannersit ist Mediziner, Virologe an der Universität Hamburg und am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Und er ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Professor Schmidt-Schannersit.
Schönen guten Tag.
Wenn junge Menschen schwer krank werden an der Corona-Infektion, kann das sein, dass sie zwar geglaubt haben, gesund zu sein, aber möglicherweise doch eben versteckt eine Krankheit, eine Vorerkrankung da war?
Das kann sein, aber es ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, dass natürlich auch junge Menschen schwer erkranken können. Wir haben immer über die Wahrscheinlichkeiten gesprochen und das ist natürlich nach wie vor unverändert. Wir sehen ja auch in Deutschland, wer bisher an dieser Infektion verstorben ist. Also das bestätigt sich. Nichtsdestotrotz heißt das eben nicht, dass junge Leute auch daran versterben können und natürlich auch schwere Verläufe haben können. Und man darf auch nicht vergessen, dass in diese Kategorie kritisch natürlich die intensivpflichtigen, wirklich beatmungspflichtigen Patienten fallen, aber natürlich mal mit einer Lungenentzündung auch schon schwer krank ist und nicht immer zwangsläufig natürlich dann direkt auf der Intensivstation landen muss. Also insofern ist dieser erste Eindruck vielleicht auch etwas trügerisch und wir müssen natürlich die genauen Zahlen auch aus Italien und Spanien abwarten. Es ist ja immer eine Momentaufnahme, die uns erreicht und erst ganz zum Schluss werden wir wissen, natürlich, wenn der Ausbruch dann auch vorüber ist, wie genau das Bild ist.
Kann man denn sagen, was passiert ist, wenn, also bevor junge Menschen schwer krank werden? Also spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie viel Viren die abbekommen? So eine infektiöse Dosis zum Beispiel.
Ja, die Dosis ist immer eine entscheidende Größe. Das kennen wir auch von anderen Virusinfektionen, was insbesondere die Schnelligkeit, also das Fortschreiten der Infektion betrifft. Nichtsdestotrotz mag hier auch der Eindruck trügen, weil natürlich jüngere Menschen jetzt gerade am am Anfang so eines Ausbruchs mobiler sind, mehr soziale Kontakte gehabt haben und dadurch natürlich ein übergroßer Anteil von jungen Menschen sich zuerst infiziert hat. Wir sehen dieses Phänomen in Deutschland. Und wenn das Virus dann weiter im Land sich verbreitet und die vulnerable Population, also die Älteren oder die Patienten mit Vorerkrankungen, nicht geschützt werden, dann haben wir natürlich einen großen Anteil von älteren Patienten oder mit Vorerkrankungen, die an dieser Infektion versterben. An dem Punkt sind wir ja glücklicherweise in Deutschland noch nicht. Darum macht es eben auch gerade in Deutschland den Eindruck, dass wir jetzt momentan mehr jüngere Patienten sehen, die auch in den Krankenhäusern liegen.
Hm. Wir hatten den Faktor infektiöse Dosis angesprochen. Spielt es auch eine Rolle, wo das Virus zuerst im Körper landet? Also ob es klassischerweise sozusagen in den oberen Atemwegen zuerst landet oder ob es tief eingeatmet wird in die Lunge? Das ist ja auch diskutiert worden unter Wissenschaftlern.
Ja, das ist ein Diskussionspunkt, aber im Regelfall findet schon der Eintritt in den oberen Atemwegen statt. Wie schnell sich das Virus sozusagen denn weiter verbreiten kann, dort gibt es unterschiedliche Studien zu. Im Regelfall dauert es doch eine ganze Weile. Wir haben Verläufe, die ja über mehrere Wochen gehen. Das heißt, die mit einer Infektion und auch einer Symptomatik in den oberen Atemwegen begonnen haben und wo dann die Infektion sich quasi in die tiefen Bereiche der Lunge verlagert und dann zu diesen wirklich schweren Verläufen führt. Das Interessante an dieser Infektion, sage ich mal, dieser zweigipplige Verlauf, den man jetzt bei einigen dieser Infektionen sieht. Aber im Regelfall sollten diese Infektionen, die sich sofort sozusagen in tiefen Bereichen der Lunge sozusagen manifestieren, natürlich eher bei den Patienten auftreten, die auch anfällig sind, die Schädigungen haben, Vorerkrankungen, wo eben letztendlich die Viren auch sehr schnell ungebremst in diese Bereiche gelangen können.
Man guckt immer auf das Virus, wenn es darum geht, wird ein Mensch schwer krank oder nicht, aber man muss ja auch auf die Immunantwort des Menschen gucken, also auf das Immunsystem. Wie stark wehrt sich das Immunsystem? Eine starke Reaktion ist an sich gut, aber sie darf nicht zu stark werden.
Richtig, Sie haben das korrekt gesagt. Es ist ein multifaktorielles Geschehen. Zum einen eben natürlich die Virusvermehrung, aber auch die Immunantwort darauf. Das kennen wir auch von anderen Viruserkrankungen. Wenn diese Immunantwort eben zu spät erfolgt und dann überschießend ist, kann es dazu kommen, dass diese überschießende Immunantwort eben sich gegen eigene Körperzellen richtet, der sogenannte Zytokinsturm, dann zu Schädigungen von Organen und Gefäßen führt. Wir kennen das zum Beispiel auch von der Dengue-Virus-Erkrankung. Also das ist ein ganz komplexes Geschehen. Einmal sozusagen die Viruspathogenese, auf der anderen Seite das Immunsystem. Und das ist jetzt bei dieser neuen Coronavirus-Infektion natürlich in der Tiefe noch nicht verstanden. Was fehlt, sind große Studien zur Pathogenese, das heißt, dass man da wirklich auch mal Autopsiematerial hat und sich da mehrere hundert Patienten angeschaut hat, wie sich das in der Lunge eben darstellt. Das fehlt noch, um das auch besser beurteilen zu können.
Aber das heißt, es sind längst nicht alle Faktoren klar, warum auch junge Patienten schwer krank werden können, wenn ich sie richtig verstehe.
Nein, also davon sind wir weit entfernt, dass hier immer irgendwas klar ist bei dieser Erkrankung. Wir kennen das Virus seit 3 Monaten. Es wird sehr, 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 sehr viel geforscht. Dennoch gibt es ganz viele offene Fragen. Und wir sind weit davon entfernt, für die meisten dieser Fragen klare Antworten geben zu können.
Professor Jonas Schmidt-Schanasit, Mediziner, Virologe an der Universität Hamburg und am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.
Der Vormittag im Deutschlandfunk mit Martin Winkelhade am Mikrofon. Sehr schnell sind Tests entwickelt worden, die das neue Coronavirus nachweisen können. Und auch die Tests selber sind recht flott. 5 Stunden reichen theoretisch aus, um festzustellen, ob jemand infiziert ist oder nicht. Meist dauert es in der Realität dann doch ein bisschen länger. Das liegt dann aber eher an der Logistik. Die lässt sich nur mit mehr Personal beschleunigen. Wir wollen uns doch noch mal die verschiedenen Tests anschauen, denn da hat sich eine Menge getan. Mein Kollege Volkert Wildermuth beschäftigt sich zurzeit nur noch mit Corona. Zunächst mal kurz, Volkert, wie funktionieren die aktuellen Tests?
Ja, also diese aktuellen Tests, die weisen das Erbgut des Virus nach und die sind wirklich empfindlich. Konkret nehmen die Ärztinnen und Pfleger natürlich einen Abstrich erstmal, Nase, Rachen, da wird ordentlich geschrubbelt, das ist nicht sehr angenehm. Und dann geht die Probe gut verschlossen ins Labor und dann wird das Ganze in eine PCR-Maschine gesteckt. Und diese Maschine, die kann ganz gezielt definierte Abschnitte des Virengenoms verdoppeln, nochmal und nochmal und nochmal. Und dann ist es so ähnlich wie bei der Verbreitung des Virus selbst, das ist ein exponentielles inoffizieller Verlauf. Am Anfang ist fast nichts da, plötzlich eine Riesenmenge und dann kann man das Virus eben nachweisen. Das ist der Vorteil der PCR. Sie erwischt wirklich die kleinste Spur des Virus, da rutscht kein Infizierter durch. Das kann ein Nachteil sein, wenn man die Leute testet, die die Infektion schon überstanden haben. Denn selbst wenn die andere gar nicht mehr anstecken können, findet man dann immer noch Reste des Virus.
Trotzdem ist ja die Frage, die Methode funktioniert gut, aber geht es nicht schneller?
Es geht immer schneller. Also da sind jetzt die großen Unternehmen eingestiegen. Roche zum Beispiel bietet Geräte an, die können 100 Proben in 3 Stunden verarbeiten. Aber das sind wirklich Geräte, die findet man in großen Laboren, in großen Kliniken. Die sind nicht überall auf dem Land verfügbar. Die können aber sehr viele Proben eben parallel analysieren. Das US-Unternehmen Cepheid, das hat eine Maschine Gene Expert. Die steht in vielen Laboren rum. Die kann allerdings immer nur eine Probe nach der anderen verarbeiten. Aber dafür, die neueste Version schafft schon nach 45 Minuten ein Testergebnis vorzulegen. Und auch das deutsche Unternehmen Kiagen, das schlägt auch einen neuen Weg ein. Das hat schon ein System, das kann 21 verschiedene Atemwegserreger auf einmal nachweisen. Da haben sie jetzt auch noch SARS-CoV-2 mit eingebaut. Das kann aber nur sehr wenige parallel machen. Aber das hilft, wenn die Situation unklar ist bei einem Patienten. Also es tut sich ganz viel. Und in den USA bietet Bill Gates sogar an, in Seattle können die Leute sich selber so einen Abstrich machen und an sein Unternehmen schicken und dann kriegen sie dann sozusagen direkt analysiert.
Ja, gibt es denn auch Alternativen zum PCR-Test, zur Testmethode?
Ja, das sind jetzt ja alles Tests, die im Grunde nach dem Erbgut des Erregers schauen. Aber man kann auch sich die Eiweiße ansehen. Das läuft dann so ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest. Da ist schon nach 20 Minuten ein Ergebnis da. Und diese Sorte Tests, die kann man theoretisch auch direkt in der Arztpraxis machen. Das wäre ja so ein Riesenvorteil. Das Problem ist, diese Tests erstmal zu entwickeln, ist sehr aufwendig. Denn da muss man erst das Virus oder seine Eiweiße herstellen. Man muss die passenden Antikörper in Tieren bilden lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatz, aber der ist noch nicht in der Nähe der Markteinführung.
Wie weit ist man weg? Also da geht es ja sozusagen darum, dann die Reaktion des menschlichen Körpers nachzuweisen, also Antikörper nachzuweisen.
Ja, also das ist eine weitere Sorte von Tests, die also nicht das Virus selber nachweist, sondern der Körper. Wenn man infiziert ist, bildet man Antikörper. Das dauert ein paar Tage. Aber dann sind sie da und da ist tatsächlich auch wieder ein deutsches Unternehmen ganz vorne, PharmAct. Die haben schon einen Test vorgestellt, der ist CE-zertifiziert. Das ist also das Minimum. Und da muss man einen kleinen Blutstropfen nehmen. Arzt oder Apotheker wird eine Plastikbox gegeben. Nach 20 Minuten zeigt das an, ja, diese Person, die hatte Kontakt mit dem Virus, denn die hatte Antikörper gebildet. Solche Tests werden im Übrigen auch von anderen Unternehmen, beispielsweise in den USA, entwickelt.
Wichtig werden könnten solche Tests, um nachzuweisen, ob Menschen eine Infektion schon gut überstanden haben, oder?
Ja, das ist total, also diese Tests sind einerseits wirklich super, andererseits muss man sagen, die sind ganz neu. Der Freiburger Virologe Markus Panning hat mir gesagt, die sind einfach noch nicht unabhängig ausgewertet worden. Wir kennen bisher nur die Daten, die die Firma in ihren Werbebroschüren rauslässt. Also da ist noch eine gewisse Unsicherheit da. Die eignen sich auch nicht wirklich, um zu gucken ganz früh in der Infektion. Da gibt es einfach noch keine Antikörper. Also für die akute Überwachung der Patienten ist die PCR der Goldstandard, aber die könnten sehr wichtig werden, wenn man eine Infektion überstanden hat, zum Beispiel als Arzt, dann könnte so ein Test sagen, okay, dieser Mensch, der hat das Covid-19-Virus schon gesehen, der kann jetzt mit weniger Schutzmaßnahmen in der Patientenversorgung eingesetzt werden. Also da ist durchaus ein interessantes Anwendungsgebiet. Es gibt auch viele Bestellungen. 2 Millionen Tests sollen PharmAct liefern an die Bundeswehr, an große Krankenhäuser, an Arztpraxen. Da muss man abwarten, wie viel dann wirklich verwendet wird.
Aber Goldstandard nach wie vor PCR-Testung, direkter Nachweis von dem Virus. Und die Weltgesundheitsorganisation rät ja auch testen, testen, testen.
Ja, genau. Das ist das Mantra der WHO. Das ist auch gestern nochmal gesagt worden. Und Deutschland testet ja auch schon sehr viel. Das sieht man auch daran, dass wir viele Infizierte haben, aber wenig Tote. Das zeigt eigentlich, dass wir noch sehr früh in der Epidemie in unserem Land stehen. Und das ist eben aufgefallen, weil viel getestet wird. Es gibt bei uns viele private Labore. Es gibt viele Kliniken, die das können. Also in der Fläche ist das möglich. Aber auch nach wie vor wird man nicht bei jedem Husten auf Corona prüfen können. können, das ist auch nicht wirklich sinnvoll. Es gibt da noch eine ganze Reihe anderer Erkältungserreger, die nach wie vor unterwegs ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, im Hotspot wie Hallensberg, da findet man natürlich viele Infizierte. Aber in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da 100 Tests macht, 99 da sind negativ. Das Virus ist da noch nicht wirklich angekommen. Und wirklich alle zu testen, das würde jetzt die Labore überfordern. Wobei man sagen muss, Rostock zum Beispiel, die haben gesagt, wir machen 2000 Tests bei Pflegekräften, bei Rettungskräften und ähnlichen Leuten, die wirklich wichtig sind. Das Unternehmen Centogene dort in Rostock hat das auch gemacht. Also Massentests sind möglich, wenn man die als Priorität definiert. Das wird im Moment als nicht so wichtig erachtet vom Robert-Koch-Institut. Die sagen, wir testen ausreichend. Und das heißt, es ist frustrierend für die besorgten Menschen, die vielleicht ein paar Symptome haben, die dann einfach warten müssen und gesagt bekommen, es gibt den Test erst, wenn Kontakt zu einem Infizierten nachgewiesen ist oder ein Risikogebiet. Also alle testen, das können wir leider nicht.
Was können aktuelle Tests und wie funktionieren sie? Volkert Wildermuth war das. Herzlichen Dank dafür und Grüße nach Berlin. Wie umgehen mit Angst in Zeiten von Corona? Unser Thema heute hier. Zu Gast im Studio Frau Professor Franziska Geiser vom Universitätsklinikum in Bonn. Und wir haben einen Hörer, der uns erreicht hat aus Weil der Stadt, Herr Mangold. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe eine Frage zur türkischen, / englischen, britischen Strategie Isolierung von Senioren. Ich ganz konkret lebe zusammen in einer quasi Wohngemeinschaft mit meinen Eltern. Mutter knapp unter 90, Vater 96 und die kommen eigentlich recht gut zurecht. So Kleinigkeiten wie Fußnägel schneiden und dies und das, Einkäufe erledige ich. Und ich habe jetzt den Vorschlag unterbreitet, ich ziehe aus nach britisch-türkischem Vorbild und stelle Einkäufe, Essen und solche Sachen nur noch vor die Tür mit Gruß aus der Ferne. Finden die aber ganz blöd. Was wäre da Ihr Ratschlag?
Ja, man kann die Großeltern ja verstehen und man kann sie verstehen.
Eltern, egal.
Ja. Ja.
Also Ihre eigenen Eltern sozusagen?
Nein, meine eigenen Eltern.
Ja, okay. Ja. Es gibt zurzeit einfach viele Situationen, wo es viele verschiedene Vorschläge gibt. Und das ist ja gerade ein Punkt, der es auch schwer macht, mit unserer Angst umzugehen, weil es so viele Unsicherheiten gibt. Natürlich gibt es zwei Wege und keiner weiß, welcher jetzt der richtige ist. Es gibt den Weg zu sagen, wir müssen die alten Menschen ganz isolieren, möglichst wenig Kontakte. Das wird vielen alten Menschen vielleicht auch nicht gut tun, wenn sie jetzt mit denen zusammenleben. Es gibt andererseits den Weg zu sagen, es reicht, wenn sie sich jetzt besonders schützen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sie besonders darauf achten, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen, Abstand zu halten. Der Mundschutz schützt ja eher die anderen vor einem selbst. Das heißt, der Mundschutz, wenn man den trägt, schützt einen jetzt nicht davor, infiziert zu werden, sondern es geht darum, ganz weit, also diese 2 Meter Abstand möglichst dann einzuhalten zu anderen Menschen. Die Entscheidung, wie sie das gemeinsam in der Familie machen werden, kann ihnen keiner abnehmen. Es wird keiner kommen und sagen, sie müssen es jetzt so oder so machen, es sei denn, die Regierung entscheidet es für alle. Aber ich finde es sehr gut, dass sie sich Gedanken darüber machen, dass sie mit ihren Eltern darüber im Gespräch sind. Und wie gesagt, ob sie es so oder so entscheiden. Erstens kann man die Entscheidung ja immer noch verändern, auch in Zukunft, wenn sich andere Aspekte ergeben. Und ansonsten würde ich sagen, im Moment, aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie alle drei noch negativ. Geht es darum, dass sie selber sich, wenn sie denn rausgehen, auch gut vor Ansteckung schützen. Hm.
Ist eine Situation, die ist ja auch schwierig zu entscheiden. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, leben die Eltern sozusagen allein? Also ist es noch eine Paarkonstellation oder nicht? Sind zwei Leute alleine? Das macht es ja dann auch noch mal schwieriger, ne?
Genau, ist natürlich ein Unterschied, wenn jetzt jemand zum Beispiel in einer Familie lebt mit kleinen Kindern, die Kinder vielleicht sogar noch in die Notbetreuung gehen oder jemand noch weiter arbeiten geht, also viel Kontakt zur Außenwelt hat und dann die Eltern oder Großeltern besuchen möchte. Das ist was sich vermeiden lässt. Die kommen ja bisher auch alleine gut zurecht. Und dann lässt sich mit relativ geringem Aufwand, indem man einfach diesen Besuch unterlässt. Und zum Beispiel, wir hatten vorhin schon über die Möglichkeit jetzt von Videokonferenzen oder Ähnlichem gesprochen, die jetzt auch einfach im Privaten ganz neue Bedeutung kriegen. Da lässt sich mit relativ wenig Aufwand dann der Kontakt unterbinden.
Hm. Dank an Herrn Mangold aus Weil der Stadt. Und wir haben von Martin Stark aus Münster in Westfalen eine Mail bekommen. Der Er sagt noch ein Stichwort neben der Angst, gibt es auch noch die Scham. Also schreibt er mit einem Mundschutz als Fremdschutz in Nähesituationen zu treten. Und Scham ist für ihn die Angst vor dem Ausgelachtwerden. Was sagen Sie dazu?
Ja, also erstmal hat er völlig recht, der Mundschutz ist ein Fremdschutz, das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, eigentlich ist jeder, der einen Mundschutz trägt, nicht unbedingt jemand, der jetzt als besonders ängstlich angesehen werden sollte, sondern als besonders fürsorglich. Es ist nicht in allen Situationen notwendig, aber wenn es jemand tut, dann ist es vielleicht auch eine besondere Verantwortung, die er übernehmen möchte.
In asiatischen Kulturen hat sich das schon sehr durchgesetzt, bei uns noch nicht so sehr. Ne?
Bei uns noch nicht, also es gibt im Moment auch, also man sieht, wenn man einkaufen geht, Menschen mit Mundschutz, man sieht die meisten noch ohne, es gibt Menschen, die Handschuhe tragen. Ich glaube, es gibt einen Korridor im Moment von dem, was vernünftig ist und wo jeder selber entscheidet, ob er noch ein bisschen mehr auf die vorsichtige oder fürsorgliche Seite gehen möchte oder nicht. Hm. Mundschutze kriegt man im Moment auch einfach nicht so.
Also es ist ja auch ein Problem, weil viele Kliniken ja zum Beispiel anmerken oder Arztpraxen, dass es auch immer noch eine Mangelware ist. Also die sozusagen konventionell hergestellten, entweder Hochsicherheitsmasken oder eben normale Mundschutz-Accessoires für den OP. Das heißt, die sollte man tun, die es nicht wegkaufen, aber man kann ja sich selber einbasteln.
Das kann man. Solange man Abstand hält zu den anderen, muss man nicht überall mit Mundschutz rumlaufen. Ich würde sagen, und es ging ja jetzt um die Scham, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt nochmal, dass es in der Tat manchmal ein Schamaffekt sein kann, jetzt einen Mundschutz zu tragen in einer Situation, wo ich sage, vielleicht komme ich da Menschen näher, als ich möchte, und dann möchte ich die nicht infizieren. Aber dass es vielleicht dann auch mutig ist, das zu tun, und dass es in Ordnung ist, so oder so.
Am Telefon ist Sigrid Mögler aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Ja, bitte sehr. Guten Tag. Ich habe was für mich sehr Wichtiges festgestellt. Ich muss vorausschicken, ich war zweimal in psychosomatischer Behandlung. Jetzt grabe ich meine Schätze aus, die ich in der Klinik gelernt habe, wie ich mich stärke.
Mhm. Und welche sind das?
Ja, zum Beispiel Sachen suchen, die gut sind. Dumme Sachen, die einen Ärger widerlegen. Ich habe jetzt gerade vorher beim Einkaufen jemand widerlegt, der die Bäckerin anherrschte, weil die Bäckerin seiner Ansicht nach nicht die richtige Sachen da hatte. Mhm. Dann habe ich gesagt, sind Sie doch zufrieden. Wir leben in friedlichen Zeiten. Es gibt alle Lebensmittel. Keinem von uns droht obdachlos. Zumindest hier sehe ich niemanden, der objektiv von. Meine Mutter ist 90. Die ist im Krieg ausgebombt worden, hat ihre Mutter verloren. Und da gab es auch schwere Erkrankungen. Es gab zum Beispiel Scharlach. Ja. Und solche Sachen, wir jammern hier auf ziemlich hohem Niveau.
Ja, das finde ich auch ein ganz...
Einfach mal widerlegen, wenn jemand dummes Zeug, auch selber dummes Zeug, nicht dummes Zeug über WhatsApp weitertragen.
Ja. Darf ich gerade mal einhaken, weil ich das einen ganz wichtigen Aspekt finde, den Sie da benennen. Nämlich, dass wir einerseits in einer Krise leben, und es wichtig ist, dass wir das anerkennen und da auch fürsorglich oder freundlich miteinander umgehen und anerkennen, dass Menschen im Moment sich alle bemühen. Das gilt also ganz besonders für meinen Arbeitsplatz im Krankenhaus, wo ich mitkriege, dass sich alle sehr bemühen und es trotzdem manchmal zu Reibereien kommt. Und es ganz wichtig ist, dass wir anerkennen, dass alle da gemeinsam in einem Boot sitzen und alle im Grunde auch nach vorne denken. Und das andere ist, dass wir Krisen nicht gewohnt sind. Das heißt, dass wir seit langem in Deutschland keine solche Krise hatten und dass es für alle noch neu ist, sich daran zu gewöhnen und auch daran zu glauben. Und schließlich, dass wir auch schon Krisen überwunden haben und dass es wichtig ist zu sehen, dass in der Tat diese Krise nicht dazu führen wird, dass wir nichts mehr zu essen haben. Diese Krise wird überwunden werden. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber es wird wieder gut werden. Und da finde ich das, was Sie benennen, nämlich auch diese positiven Seiten zu sehen und zu sagen, es gibt zwar Bedrohungen, aber sie sind nicht katastrophal in dem Sinne, dass jeder im Moment an Leib und Leben bedroht wäre. Und es gibt viele Menschen, die schon schwierige Situationen überlebt und auch überstanden haben. Und diese Kräfte zu mobilisieren, das finde ich sehr wichtig.
Wir haben lange nachgedacht in der Redaktion, ob wir die jetzt folgende Reportage spielen sollen oder nicht, denn es ist eigentlich fast schon so etwas wie eine historische Reportage in Zeiten von Corona. Meine Kollegin Renate Rutter hat eine Patientin mit Ängsten begleitet, dabei, wie sie eine neue Lernerfahrung macht, indem sie sich ihren Ängsten stellt.
Ja, guten Tag, Frau Aumüller. Dann darf ich Sie begrüßen zu unserer heutigen Stunde.
Donnerstagvormittag, Universitätsklinik Bonn. Petra Aumüller, Anfang 40, kommt zur Diplompsychologin Corinna Klein in die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Wir möchten uns ja heute mit Ihrer Angstsymptomatik beschäftigen und dann würde mich jetzt interessieren, wie ist denn so die aktuelle Angstsymptomatik?
Also momentan ist es wieder etwas schlimmer. Ich gehe seit circa 6 Wochen wieder arbeiten und das hat halt bewirkt, dass sich die Ängste in verschiedenen Situationen wieder verstärkt haben.
Welche Situationen sind das, in denen Ängste verstärkt auftreten, fragt die Verhaltenstherapeutin.
Ich kann im Moment nur in bestimmte Geschäfte einkaufen gehen, eigentlich nur in 2. Mir fällt es sehr schwer, mich weit von meinem Auto wegzubewegen.
Mich würde jetzt noch interessieren, welche Symptome kommen denn bei Ihnen, wenn Sie die Angst haben? Das heißt also, welche körperlichen Symptome, welche Gefühle und auch welche Gedanken haben Sie denn da?
Das Schlimmste ist eigentlich die Angst vor der Angst. Also ich mache mir halt sehr viele Gedanken vorher, bevor ich weiß, ich gehe in eine Situation, wo ich Angst haben könnte. Und dann merke ich schon, dass mein Puls schneller geht, dass ich teilweise das Gefühl habe, mein Hals schwillt zu, ich habe Magenschmerzen und irgendwann, wenn ich dann in der Situation bin, fange ich schneller an zu atmen, fange an zu zittern und wenn das dann kommt, gehe ich meistens auch schon laufen. Also weil ich dann Angst habe eben in der Situation und nicht aushalten kann.
Suchen Sie einen Ort auf, an dem es dann besser ist mit der Angst?
Ich verlasse zum Beispiel das Geschäft und gehe wieder zu meinem Auto zurück, trinke dann dort was und wenn ich Glück habe, kann ich wieder reingehen. Wenn ich Pech habe, fahre ich nach Hause.
Diplompsychologin Corinna Klein fragt, wie stark die Ängste sind auf einer Skala zwischen 0 und 10. 10 wäre die maximale Angst. Petra Aumüller antwortet, zwischen 8 und 10.
Das Schlimmste ist, was mir früher passiert ist, dass ich ganz oft hyperventiliert habe und dann die Leute nicht wussten, was los war. Also ich lag dann halt auf dem Boden in Pfötchenstellung und konnte nicht mehr richtig atmen. Und dann wurde halt der Krankenwagen gerufen und dann bin ich mitgenommen worden. Und das, also es, glaube ich, hat viel mit Scham zu tun, dass ich eben Angst habe, dass das jemand mitbekommt. Ich versuche das ja so gut wie möglich auch vor den meisten Menschen geheim zu halten.
Wir haben hier in der Klinik die Möglichkeit, solche Situationen gemeinsam mit Ihnen aufzusuchen und eine sogenannte Expositionsübung zu machen. Das ist eine Übung, in der man lernt, eine Angstreduktion zu erleben. Und da würde ich Ihnen jetzt vielleicht vorschlagen, wäre vielleicht Busfahren eine mögliche Option für Sie. Das Ziel dieser Expositionsübung ist es, dass wir die Werte der Angst reduzieren.
Okay. Schwer vorstellbar, dass ich mich traue, in diese Situation hineinzugehen, aber ja, ich werde es machen.
So, Frau Aumüller, wir sind jetzt ja hier im Bus eingestiegen. Mich würde jetzt interessieren, wie sind denn gerade so Ihre Angstsymptome?
Recht hoch, also ich würde auf der Skala sagen zwischen 9 und 10. Ich bekomme schlecht Luft, meine Hände zittern, am liebsten würde ich weglaufen.
Mir wäre jetzt wichtig, dass Sie auf jeden Fall mit der Aufmerksamkeit bei Ihren Symptomen bleiben und die in der nächsten Zeit beobachten. So, jetzt sind wir ausgestiegen aus dem Bus. Sie haben das ganz toll gemacht, die Expositionsübung. Wie geht es Ihnen denn jetzt danach?
Also im Bus war es schlimm. Ich hatte teilweise auch Fluchtgefühl, aber ich habe gemerkt, je länger ich in der Situation war, tatsächlich ist es besser geworden. Jetzt gerade würde ich sagen zwischen 5 und 6.
Ja, sehr schönes Ergebnis.
Ja, ich freue mich auch, dass ich das geschafft habe.
Dann würde ich mich heute von Ihnen verabschieden und wir können das ja gerne dann in der nächsten Stunde nochmal ausführlich nachbesprechen und weitere Übungen planen.
Okay, jetzt ist mein Mut etwas größer. Vielen Dank.
Eine Reportage von Renate Rutter war das. Ängste im Moment weit verbreitet, aber wo ist der Unterschied? Wann muss man mit der Angst leben und wann ist eine Angst, wann braucht man Hilfe? Wann muss man sich helfen lassen?
Genau, es gibt ja immer viele Ursachen für Angst und wir haben ja jetzt lange darüber gesprochen, dass Corona sicher eine Ursache ist, wo wir eine Realangst haben, also wo es durchaus angemessen ist, Angst zu haben. Aber auch da kann Angst übertrieben auftreten, nämlich dann, wenn sie den gesamten Raum des Lebens einnimmt. Wenn wir also keinen Moment und keinen Ort mehr haben, wo wir uns sicher fühlen können, sondern die Angst das ganze Leben dominiert. Das kann dann sogar eine begründete Angst sein, die aber sich zu weit ausbreitet. Oder es kann eben passieren, dass Ängste so stark werden, dass sie sich zu Panikattacken verdichten, sozusagen, wie bei dieser Patientin, wo ganz starke Panikanfälle kommen. Da kann man sagen, das Angstsystem überdreht im Körper. Das wäre eine Panikstörung zum Beispiel. Oder wenn Menschen aufgrund von unbegründeten Ängsten ganz viele Dinge nicht mehr tun. Das ist jetzt gerade im Moment ein bisschen schwerer zu differenzieren, weil wir ja ganz viel nicht mehr tun und zwar begründet. Also wenn wir heute keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, ist das sinnvoll. Wenn in anderen Zeiten Menschen sagen, ich kann aber nicht im Bus steigen, weil ich sonst Angst kriege, dann würden wir von einer Angststörung sprechen.
Aber wie sieht Hilfe im Moment aus? Also in vielen Berufen ist das ja so, dass die Arbeit gerade komplett umstrukturiert wird und über den Haufen geworfen wird und gewohnte Abläufe nicht mehr funktionieren. Wie sieht das in der therapeutischen Praxis aus, also in den Tageskliniken zum Beispiel?
Ja, auch da wird es extrem schwierig. Also Tageskliniken werden, zumindest also psychosomatische und psychiatrische Tageskliniken, werden an vielen Orten geschlossen, weil wir eine Güterabwägung machen müssen und weil wir sagen, wir können nicht Patienten jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Klinik reinfahren lassen und wieder raus und dann dort möglicherweise noch in einer Gruppe sitzen. Trotzdem brauchen diese Patienten weiter Betreuung. Bei uns an der Klinik machen wir das so, dass wir das dann telefonisch machen, dass wir sagen, wir bieten denen eine gewisse Zeit eine Weiterbetreuung an. Ich finde es ganz wichtig, dass Menschen, die jetzt unter einer Angststörung leiden, natürlich weiterhin einen Anspruch auf Behandlung haben, ebenso wie jemand, der eine Blinddarmerkrankung hat. Es ist im Moment immer abzuwägen, wie stark ist die Erkrankung, die ich habe, wenn sie das gesamte Leben dominiert, wenn die Depression so stark wird, dass ich aus dem Bett nicht mehr rauskomme, wenn vielleicht sogar suizidale Gedanken auftreten, dann ist ein Maß an Erkrankung vorhanden, was selbstverständlich auch weiter behandelt wird.
Viele Menschen arbeiten im Homeoffice und verständigen sich über Videoleitungen und sowas. Videokonferenz, ist das eine Alternative für eine Therapie?
Ja, das ist es. Also es gibt viele Untersuchungen, die sagen, dass eine Therapie über Video auch effektiv ist. Und wir nutzen auch immer mehr solche Möglichkeiten. Das wird jetzt einen gewaltigen Schub haben. Jede Krise hat auch was Gutes. Natürlich haben wir uns diese Krise nicht gewünscht. Und kein Mensch wünscht irgendjemanden eine solche Krise. Aber jede Krise bringt auch Dinge voran und Improvisationen voran, die dann zum Normalen werden. Und im Moment ist zum Beispiel auch die Zunahme von Telefonen und digitalen Möglichkeiten und Videomöglichkeiten in der Therapie etwas, was sicher einen großen Sprung machen wird.
Herr Klussmann aus Rheine hat uns erreicht. Schönen guten Morgen, Herr Klussmann.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe eine alleinstehende Schwester, Anfang 70. Und wie kann man ihr quasi zur Seite stehen? Ich kann ja nicht sagen, im Sommer grillen wir wieder. Ich habe eine alleinstehende Schwägerin. Meinen Enkelkindern, die auch eintrittig sind, habe ich angefangen, wieder Briefe zu schreiben mit Juxfragen und dergleichen mehr und Streichholzrätseldingern. Ich überlege das auch bei meiner Schwester, meiner Schwägerin zu tun. Was ist Ihre Meinung?
Ja, da haben wir einen Aspekt von Angst, der Sorge ist. Ne? Sorge und bei Ihnen dann auch Fürsorge. Sie haben Angst um Ihre Schwester, um die Enkelkinder und versuchen, da was zu tun. Das hilft an uns auch selbst. Wir haben jetzt gerade über die Möglichkeiten von Telefon und auch Videokontakten gesprochen. Gäbe es denn technisch die Möglichkeit, dass jemand Ihrer Schwester helfen könnte, um sowas einzurichten?
Kann ich nicht beantworten. Ich glaube, nein. Aber wie gesagt, Briefe schreiben, das kann ja jeder machen. Auf einem Blatt Papier, nicht E-Mails.
Ja, absolut. Das ist absolut möglich. Aber ich würde zum Beispiel auch mal gucken, es gibt jetzt so viel Freiwilligenangebote. Und Freiwillige könnten ja nicht nur einkaufen gehen, Freiwillige könnten auch sagen, in getrennten Räumen, ja, falls Ihre Schwester zum Beispiel einen Computer hätte, zu sagen, wir helfen bei der Einrichtung von solchen Möglichkeiten für Senioren, die das selber nicht einrichten können, die aber durchaus in der Lage sind, wenn man es ihnen dann erklärt, das kann man dann ja auch nochmal über Telefon erklären, wenn man es ihnen erklärt, sowas zu bedienen. Ich glaube, dass da noch viele ungeahnte Möglichkeiten der Freiwilligenhilfe sind.
Ich werde das sondieren. Dankeschön.
Bitteschön.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, Herr Klussmann, und alles Gute. Und wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, wenn es um Angst geht, dann wird ein Thema oft gar nicht offen ausgesprochen, nämlich Angst vor häuslicher Gewalt, von der insbesondere ja Frauen betroffen sind. Und da ist die Frage, ist die Situation im Moment besonders verschärft, wenn jetzt eben viele zu Hause sind, zu Hause bleiben müssen, eng aufeinander?
Ja, ich habe keine Zahlen, aber das ist ein Punkt, an dem ich tatsächlich auch Sorge habe. Weil wir merken alle, dass es in ungewohnten Situationen vermehrt zu Konflikten kommt, dass wir uns anpassen müssen. Und immer wenn wir uns anpassen müssen, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten und Irritationen. Und in Situationen, wo häusliche Gewalt nahe liegt, wo es Partner gibt, die vielleicht gewalttätig werden könnten, ist die Gefahr, dass sie es tatsächlich werden, wenn man so eng zusammensitzt, vielleicht auch im Haus wenig Möglichkeiten des Ausweichens hat und wenig andere Sozialkontakte hat für beide Seiten, ist die Gefahr höher. Das heißt, ich teile diese Angst, dass es zu mehr häuslicher Gewalt kommen könnte, und ich teile absolut die Forderung, dass da Telefonnummern, Notfalltelefonnummern verstärkt auch verbreitet werden, damit, meistens sind es Frauen, nicht nur, aber meistens, damit die Frauen wissen, wo sie anrufen können.
Verbreitet heißt im Internet
über die Medien, Medien einfach mehr Hinweise gibt, falls sowas vorkommt, wo sich die Frauen für Hilfe hinwenden können und dass sie das auch in diesen Zeiten absolut dürfen.
Hm. Ein Hörer aus dem Sauerland hat uns gemailt und geschrieben, gegen Ängste im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus hilft nur eins, Fernseher und Radio ausschalten, lesen.
Ja.
Also Thema Medienhygiene.
Ja, ist ja immer. Ne? Also ich meine, Medienhygiene ist ein Thema, was wir schon immer hatten. Wenn man jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzt, bieten die Medien im Moment sehr viele Möglichkeiten auch der Ablenkung. Wenn man von Ängsten spricht, ist es in der Tat so. Es ist wichtig, sich zu informieren, damit wir unseren Kopf einschalten können und die Angst mit der Angst umgehen können, unsere Angst steuern können. Und es ist aber auch wichtig, uns Ruhe zu gönnen, Entspannung zu gönnen. Denn dann kann unser Angstsystem runterfahren. Das kann nicht dauernd im Alarmzustand bleiben. Und es ist hilfreich, nicht so viel ständig nach Informationen zu gucken. Es ist auch gut, nicht immer alles zu lesen, was uns Google anbietet, ja, sondern gezielt nur das zu lesen, was wir lesen wollen. Und sonst ist es absolut legitim, auch andere Dinge zu tun. Ein schönes Buch zu lesen.
Hm. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, ja. Aber Siegfried Mewald aus Hildesheim passt goldrichtig da rein.
Okay.
Schönen guten Tag, Herr Mewald. Ihr Plädoyer ist, schafft Rückzugsorte im Fernsehen ohne Corona. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Ich habe gestern als Beispiel Wer wird Millionär gucken wollen, weil ich genug hatte von Corona und ich informiere mich schon sehr bewusst und auch gerne und bin erst einmal in dieser etwas unseligen, aber das ist ein anderes Thema, Corona-WG gelandet. Also ich finde, es müsste auch eine Absprache geben zwischen den Fernsehschaffenden, dass nicht in allen Formaten nur noch Corona kommt. Und dass die Ablenkung auch verlässlich möglich ist, dass ich, wenn ich das Programmheft nehme und umschalten will,
dass auch nicht überrumpelt werden.
Ja, genau. Oder dass ich auch verlässlich mal was anderes sehen darf. Darf ich noch eine kurze zweite Sache gleich anfügen?
Ja, tun Sie das.
Ich habe einen Formulierungsvorschlag. Es wird immer wieder auch in den Nachrichten von sozialen Kontakten geredet. Das, was wir gerade machen, ist ja auch einer. Und der ist sehr gewünscht. Warum redet man nicht bitte stattdessen von direkte Kontakte vermeiden? Oder nahe Kontakte vermeiden.
Mhm. Ja, das haben wir vorhin drüber gesprochen, genau.
Ja. Genau, darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass es sinnvoll ist, direkte Kontakte vermeiden wäre jetzt ein neutraler Begriff. Wir hatten ja gesagt, dass sowas wie Abstand verbindet sogar.
Ja, ja klar.
Oder achtsamen Abstand halten.
Ja.
Abstand mit Herz gibt es auch in manchen Kliniken, die das so formulieren, dass das positiver ist und es sinnvoll ist, das so zu verwenden.
Hm. Ja, herzlichen Dank, Herr Mewald aus Hildesheim. Und kommen Sie gut durch die Zeit. Und ich hoffe, dass Sie immer das richtige Fernsehprogramm finden, was Sie dann doch nicht überrumpelt. Uta König aus München ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Hallo.
Ja, wir hören Sie gut.
Ja, was mir im Moment so auffällt, ist, dass Menschen, die in ihrem Leben schon Krisen durchgemacht haben, also ich habe zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren, vor 40 Jahren, habe ich eine sehr schwer behinderte Tochter geboren und habe da mit meinem Mann zusammen, haben wir eben eine große Krise durchgemacht. Was kommt auf uns zu? Auch Ängste, mir das alles? Und da habe ich gelernt, in dieser großen Krise immer den Moment zu leben. Wenn der Moment gut war und das Kind entspannt war, dann haben wir das genossen und haben immer gesagt, dann haben wir wieder Kraft für den nächsten Tag, wenn es schwieriger wird. Das heißt, für mich ist so übersetzt auf die Situation, in der wir sind, die ja sehr ungewohnt für uns alle ist. Wir kennen das ja so nicht, nicht aus dem Haus gehen zu dürfen, nicht selbstbestimmt zu sagen, ich treffe jemanden und, dass man sich sagt, so was ist, dieses ist alles Achtsamkeit und Fürsorge, wenn ich sage, nein, es kann niemand jetzt in mein Haus kommen, das tue ich für mich und das tue ich für andere. Und dieses, glaube ich, ist für viele, die noch nie eine große Krise durchgemacht haben, wo sie merken, selbst da in schwierigen Momenten gibt es auch sehr schöne. Also ich sag mal, ganz bewusst wahrzunehmen, die Sonne scheint und dann, wenn ich keinen Balkon habe, mache ich das Fenster auf. Ich kann über die neuen Medien und ich halte da ganz viel jetzt von WhatsApp, morgens eben einen kleinen Gruß zu schicken. Guten Morgen, wie geht es dir? Also ich habe einen großen Freundeskreis und so halten wir Kontakt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man immer wieder vermittelt, dass wir uns jetzt nicht treffen können, hat nichts damit zu tun mit Desinteresse, sondern mit dem, ich sorge mich auch um dich. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, einkaufen ist so furchtbar schwierig, das empfinde ich gar nicht. Ich finde, jetzt ist die Gelegenheit, wo wir der Kassiererin dann sagen, und das ist immer so positiv, das erlebe ich so positiv, ich sage, ich finde das ganz toll, dass Sie hier für uns an der Kasse sitzen und dann ist dieser, ja, dass wir Abstand halten, das ist eben einfach diese Fürsorge. Und wenn wir das vermitteln, dann sind wir auch miteinander verbunden, was vorhin hieß. Abstand verbindet auch. Also es gibt immer noch so kleine Freiheiten. Wir können noch ganz viel tun.
Ja.
Darf ich was
dazu sagen? Ich finde nämlich, damit ich es nicht vergesse, habe ich immer ganz viele Gedanken und möchte gerne darauf eingehen. Also Sie haben auch ganz, ganz viele wichtige Aspekte genannt. Zum einen, dass es hilft, wenn wir schon mal Krisen überstanden haben. Und dass, wenn wir Krisen überstanden haben, wir einige Dinge wissen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir uns anpassen werden, dass es einen Ausgang der Krise geben wird. Der wird vielleicht nicht genauso sein wie vorher. Wenn Sie ein behindertes Kind haben, wird nicht alles gut. Aber es werden viele Dinge trotzdem besser und gut werden. Und das zu wissen hilft. Es hilft zu wissen, dass es Momente gibt von Unsicherheit und Angst, die ich einfach aushalten muss. Dass es nicht zu jedem Problem sofort eine Lösung geben kann. Und es hilft zu wissen, dass es verbindet, wenn ich mich daran freue, dass andere auch dabei sind, gemeinsam an der Krise zu arbeiten. Also wie Sie schon sagen, dass ich, wenn wir Abstand halten, nicht das Unangenehme betone oder das Irritierende oder das Anstrengende daran, sondern betone, ich freue mich, dass du das Gleiche denkst wie ich, nämlich, dass es sinnvoll ist, Abstand zu halten. Und wenn man dann im Blickkontakt ein Lächeln hat oder eben die Kassiererin unterstützt, es viel mehr positive Unterstützung im Moment gibt, dann ist das was sehr bereichernd ist.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Uta König aus München. Wir haben noch eine Mail bekommen von einer Hörerin aus Mühlacker, die sagt, bei allen berechtigten Bedenken zurzeit sollten wir auch an die Menschen denken, die irgendwo auf der Flucht vor lebensbedrohlichen Situationen sind. Also ihre Anregung, nicht die Perspektive jetzt auf Corona verengen.
Ja, das merkt man ja, dass es im Moment passiert. Und unser Gehirn ist so gemacht, dass wir uns immer fokussieren auf die Krise, die uns im Moment am nächsten ist. Uns persönlich. Und uns persönlich ist jetzt die
Krise. Das ist dann auch immer die wichtigste erstmal.
Ja, was wichtig ist, setzen wir ja. Wir setzen ja genau. Unsere Prioritäten. Aber das ist das, was am unmittelbarsten ist und wo wir im Moment am stärksten handeln müssen. Aber natürlich ist zu wünschen, dass das, was wir jetzt an mehr Mitgefühl auch entwickeln und hoffentlich uns erhalten können, was schwierig sein wird, weil sobald man wieder in die Normalität zurückgeht, wird vieles einfach ganz normal sein. Aber dass wir nicht vergessen, dass es andere Probleme gibt. Es gibt weiter ein Flüchtlingsthema, über das wir vorher ganz viel gesprochen haben. Und es gibt Menschen, die in Griechenland im Elend sitzen und für die Corona nicht das erste Problem ist. Und es ist wichtig, dass wir da weiter daran bleiben und zu sagen, auch da haben wir weiter Verantwortung. Es gibt den Klimawandel und es wäre schön, wenn das, was wir jetzt im Moment schaffen in der Corona-Krise, nämlich unseren CO2-Ausstoß zu vermindern, mehr Fahrrad zu fahren, vielleicht Flugreisen runterzufahren, wenn wir das nicht nach der Krise automatisch alles wieder hochfahren würden, sondern diese Angst und Sorge um unsere Umwelt zum Beispiel ein bisschen beibehalten können.
Also, dass wir dann einfach leicht und beschwingt und ohne Corona-Sorgen Fahrrad fahren.
Zum Beispiel.
Jörg Witte aus Niedersachsen hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich bin ganz ehrlich, mir macht Corona weniger Sorge, obwohl ich in der Lebensmittellogistik fahre, sprich nicht kein Homeoffice machen kann. Mir macht eher die Dummheit der Menschen Sorge, die ohne Rücksicht auf Verluste Baumärkte bevölkern mit Oma, Opa und Kind im Anhang und praktisch ohne Rücksicht auf die Leute, die arbeiten müssen, die nicht weg können. Das ist eigentlich mein viel größeres Problem. Und das, ich muss eine positivistische Einstellung zu diesem Thema finden, weil sonst könnte ich nicht mehr die Versorgungssicherheit darstellen.
Ja, das heißt, Sie sagen, Sie sorgen sich gar nicht so sehr um sich persönlich, sondern Sie sorgen sich mehr um andere und da sehen Sie, dass andere das weniger tun und das beunruhigt Sie.
Nicht ganz, nicht ganz. Mich beunruhigt die Tatsache, dass ich alles tun kann. Ich kann mir die Hände desinfizieren, ich kann Sicherheitsabstände einhalten und so weiter und so fort. Aber es gibt genug Leute, die das nicht tun und die eine Rücksichtslosigkeit an den Tag legen, dass es wirklich bahnbrechend, weil sie nicht an die Leute denken, die eben halt nicht frei haben.
Ja. Darf ich direkt darauf antworten? Ja. Das stimmt. Ich glaube aber, dass es uns im Moment nicht weiterbringt, ich glaube, dass es nicht so viele sind. Also ich erlebe sehr viel mehr Menschen, die umsichtig mit dem Thema umgehen, als Verantwortungslose. Und ich glaube, dass es uns nicht weiterbringt, wenn wir auf die wenigen Verantwortungslosen im Moment uns zu stark konzentrieren und uns zu stark darüber ärgern. Letztendlich, wenn wir alle in einer großen Gemeinschaft uns jetzt an die Dinge halten, dann werden wir einen Effekt haben, selbst wenn es ein paar gibt, die ausscheren. Und es wird unverhältnismäßig aufwendig sein, auch den Letzten noch zu bekehren, selbst wenn er gerade wenn er dann unbekehrbar ist. Sondern ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, was Sie jetzt hiermit machen, weil Sie sagen, ich halte mich dran und ich sorge dafür und da ja weiter versuchen, das gemeinsam so zu tun.
Also sozusagen eher die positiven Seiten auch zu sehen, wie viele Leute das auch solidarisch sind.
Ja, und es wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Wir wollen kein Polizeistaat werden. Wir werden nicht den Letzten überzeugen können. Aber wenn wir 90% überzeugen können, dann sind wir richtig gut.
Jörg Witte aus Niedersachsen, herzlichen Dank. Und passen Sie auf sich auf als Fahrer, Lkw-Fahrer. Wir haben noch eine Mail aus München bekommen. Ein Hörer macht sich große Sorgen um seine berufliche Zukunft. Er sagt, ich bin seit längerer Zeit schon arbeitslos und fürchte nun, dass der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt extrem werden wird. Und er merkt schon, dass er wieder verstärkt nach arbeitslosigkeitsbezogenen Themen googelt und auch Albträume hat.
Ja, auch das ist eine Realangst in dem Sinne, dass sich ganz viel verändert und wir im Moment nicht wissen, wie die wirtschaftliche Zukunft aussieht und wie es für uns alle, aber auch für Einzelne, für die es besonders hart sein kann, in der Zukunft aussieht. Wir wissen, dass im Moment viel darüber nachgedacht wird, dass kleinen Selbstständigen geholfen werden soll, dass kleinen Unternehmen geholfen werden soll. Letztendlich können wir da nur auch weiter darauf vertrauen, dass die Solidarität da sein wird, dass wir gemeinsam auch eine Wiederaufbauleistung machen. Wir werden nach diesem Stillstand gemeinsam wieder aufbauen müssen. Und da ist es ganz wichtig, die Ängste derer, die jetzt betroffen sind, einzeln auch ernst zu nehmen und mit denen auch im Gespräch zu bleiben, ihnen Informationen zu bieten, ihnen zu sagen, das Arbeitslosengeld wird es weitergeben, dass im Moment werden Anträge vereinfacht und so, also dass wir da auch wirklich den Einzelnen unterstützen.
Wie umgehen mit Angst in Zeiten von Corona? Dank allen Hörern, die uns angerufen haben oder uns gemeldet haben. Dank an unseren Studiogast, Frau Professor Franziska Geiser, Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank auch.
Ja, ich danke auch.